Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fände werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ey Steiger, du hast ja gar keine Ahnung, ne? Wir haben es ja gestern gehört, zuletzt im Office von Check Your Head, von der Promo-Agentur, von den Minas Moses. Und da war ja noch alles halbwegs okay, im Sinne von, wir hatten nur einen Mic und haben uns alle mit Delay über unseren Call gehört und alles war überhaupt nicht okay. Und dann sind wir hergekommen, haben irgendwie Nico Bescheid gesagt, dass wir jetzt im KIZ-Studio dann aufnehmen, haben ein Mic in die Mitte gestellt, was auch sehr hochwertig ist, was so eine Kugelfunktion hat, dass es den ganzen Raum aufzeichnet, und hatten so eine Stunde 20 ein sehr schönes und sehr lustiges und sehr aufschlussreiches Gespräch. Ja, und dann habe ich davon irgendwie die letzten 15 Minuten exportiert und dann das Projekt zugemacht. Projekt speichern? Nee, warum? Was soll der Scheiß? Und dann merke ich, das sind nur die letzten 15 Minuten. Und jetzt sind wir am nächsten Tag wieder hier. Und ich habe so viel gelernt. Und du musst jetzt erstmal überhaupt auf den Stand gebracht werden. Weil ich glaube, du hast gar keine Vorstellung.
Das heißt, ihr habt diese Sendung schon einmal aufgenommen. Das ist jetzt quasi der lauwarme Abklatsch, den ich jetzt noch...
Ja, so sieht's aus.
Wir machen jetzt das Gleiche nochmal.
Nein, jetzt den Schnelldurchlauf in langweilig.
Ja gut, man könnte jetzt auch sagen, wenn es läuft, dann läuft's. Dann ist es halt auch so. Ich meine, es war ja eh alles schon einigermaßen verkackt. Mit dem ganzen technischen Aufbau. Und dass es dann am Ende auch noch richtig in die Hose geht, war eigentlich fast zwangsläufig, oder?
Es war Kismet. Es sollte gestern ein scheiß Tag werden. Also voll okay, weil heute wird das richtig geil.
Aber ich denke mir ganz, ganz ernsthaft, und das ist das Schöne, dann passieren drei schlechte Dinge und danach hat sich das erledigt. Dann ist es auch mit dem Universum wieder im Einklang. Dann hat man seinen Karma-Dues gepaid.
Wir haben jetzt ein halbes Jahr einen Lauf, Digga.
Damit habt ihr absolut recht.
Dann läuft es auch wieder für die nächsten 7 Jahre. Hey, herzlich willkommen, Menas Moos. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Und schön, dass ich dann doch noch dabei sein darf bei dieser Sendung.
Ja, sehr gerne, wir haben dich vermisst. Ja, Mann,
es war extrem traurig alles gestern ohne dich.
Ja, ich frage mich nur, ich stehe jetzt hier so ein bisschen unter Druck. Es war so ein schönes Gespräch, es war so ein unterhaltsames Gespräch, es war so toll, es war so schön, dass Steiger nicht dabei war.
Nee, gar nicht deswegen, Mann, sondern weil wir es dann irgendwie endlich hinbekommen haben. Weißt du, es hat sich dann endlich, also auch hier aufbauen, das klingt jetzt so, ja, dann sind wir schnell rüber ins Studio, haben es hier ein bisschen aufgebaut. Das war ein richtiges Hexenwerk, irgendwie das alles zum Laufen zu bekommen, weil wir natürlich gewohnt sind, dass irgendwer Schlaues mit im Studio ist, der von sowas Ahnung hat. Und wir hatten dann zum Glück noch einen Schlauen dabei gestern, der es dann irgendwann hinbekommen hat, aber das war auch das, da lag auch wieder 2 Stunden zwischen, bis wir dann irgendwie das zum Laufen bekommen haben. Aber egal, jetzt sind wir ja hier. Was ich gestern jedenfalls schon erfahren habe für dich, oder was man auch erfährt, wenn man im Studio rumhängt, mit denen, dass die komplette Multi-Instrumentalisten sind und irgendwie alles können, was mit Musik zu tun hat. Und sich dann dafür entschieden haben, Rap über Arschfick zu machen. Das ist eine interessante Kombi.
Ja. Jegliches Musikgebiet ausgetestet, bevor wir da geendet sind.
Ja, Mann. So habe ich es noch gar nicht beleuchtet, stimmt.
Also es wird die ganze Zeit, dann geht mal einer zum Klavier und spielt auf einmal so einen Song, auf den er gerade Bock hat, dann nimmt einer eine Gitarre in der Hand und sagt so, ey, guck mal, rat mal, welcher Akkord es ist. D-Moll 7, ja, richtig. Und jetzt, ja, G Major 9, ja, richtig. Und so. Und es ist ein komplettes Autistencamp hier. So alle können alles irgendwie. Und das ist aufschlussreich. Und auch, was ihr gestern erzählt habt, ihr habt im Chor gesungen.
Ja. Ja, wir haben länger mal im Chor gesungen. Klassische Chorliteratur.
Mahler.
Brahms. Mahler.
Und wie hieß der mit dem...
Schubert.
Schobart.
Schobart.
Ach so, die Sachen. Schubert, Schobart. Ja, so ja. Sachen.
Waren gute Sachen.
Sag mal, Menas Moos, bei Bei euch denkt man sich immer, ihr seid Brüder, weil ihr einfach auch so ein bisschen vom Äußeren...
Ihr habt beide lange Haare,
seid. Ihr habt ne,
so etliche Brüder.
Ja genau, ihr habt lange Haare, ihr habt einen Bart. Nein, aber ihr kommt so ein bisschen rüber wie Brüder und dann habt ihr auch noch gleichzeitig irgendwie so eine ähnliche Geschichte. Ja? Ihr wart zusammen im Chor, ihr habt auch, glaube ich, zusammen in irgendwelchen Heavy-Metal-Bands gespielt. Also habt ihr zusammen in Heavy-Metal-Bands gespielt oder habt ihr jeder für sich in Heavy-Metal-Bands gespielt?
Beides eigentlich. Also wir hatten auch Bands getrennt voneinander, aber wir haben auch zusammen in Metal-Bands gespielt.
Okay, ganz kurze Frage. Seid ihr Cousins? Seid ihr irgendwie miteinander verwandt?
Nein.
Nein.
Kommt ihr aus demselben Kaff?
Ja, doch, könnte man sagen. Also wir sind...
Also aus demselben 5-Kilometer-Radius. Ja, wir kennen uns einfach schon sehr lange.
Ihr wart zusammen auf der Schule, oder was?
Auf verschiedenen Schulen, aber in der Nähe voneinander. Aber das stimmt, wo du das so sagst. Wir sind ja beide praktisch geboren, so in der Nähe von Frankfurt. Sind dann beide in Hintertaunus gezogen. Und dann, seitdem haben wir fast immer dasselbe gemacht, das stimmt schon. Wir haben uns beim Skateboardfahren haben uns kennengelernt, glaube ich.
Wir haben eigentlich exakt den gleichen Lebenslauf.
Ja, Mann.
Das ist gut, kann man einfach so... kopieren, Bewerbung rausschicken, einfach Namen ändern und sowas.
Ja, bei uns ist alles gleich.
Aber ihr bewerbt euch ja nirgendwo. Ihr habt ja euer Schicksal selbst in die Hand genommen. Ihr habt euch ja 2010 hingesetzt und Hafti-Songs gecovert und dann seid ihr einfach durch die Decke. Sorry, das sind auch schon wieder Erkenntnisse von gestern, Steiger. Wusstest du, dass die beiden mal Vorgruppe von Haftbefehl waren?
Ja, ich weiß sogar, dass sie dann so Carlsson vom Bach-Hüte aufgehabt haben, mit so
Propellermützen. Ja, das stimmt. Deswegen.
Und Haftbefehl hat es ziemlich gefeiert, Chill und Abdi auch, aber das Publikum nicht.
Exakt. Insider-Steiger.
Woher weißt du sowas?
So. Ich glaube, ich habe es ihm schon mal erzählt.
Sag mal ganz ernsthaft, wie war denn das, also wie seid ihr überhaupt an diese Haftbefehl-Tour rangekommen und warum wart ihr überhaupt Vorgruppe?
Wir haben aus Spaß diesen Song, ich nehme dir alles weg, so gecovert halt, ohne groß zu überlegen, auf Klavier und Gitarre. Und dann hat er uns einen Tag später auf MySpace angeschrieben und gesagt, dass er es geil findet. Und dann haben wir da Vorgruppe gespielt. Also er hat uns gefragt.
Und er hat gesagt, das fand ich, ist mir besonders hängen geblieben, Jungs, übertrieben lustig, aber übertreibt's nicht. Das ist geil.
Und habt ihr es übertrieben?
Nee. Ja, alles exakt genau richtig gemacht.
Ey, ich bin auf jeden Fall ein bisschen neugierig geworden, hab geguckt, aber man findet kein Videomaterial von diesem Auftritt. Habt ihr da irgendwas privat gefilmt?
Ja.
Gibt es das irgendwo online?
Es gibt, glaube ich, auf YouTube eine Aufnahme von dem Haftbefehl-Konzert im Nachtleben, wo man, glaube ich, sogar eine Flasche fliegen sieht. Aber da spielen wir nicht Ich nehme dir alles weg, sondern Hungrig und Stur, glaube ich, haben wir da gespielt.
Ich weiß es nicht mehr, kann gut sein.
Ich glaube, also ich habe das irgendwann mal gesehen, so ein ganz uraltes Handyvideo, 2010 war das, glaube ich. Man erkennt uns nur so schemenhaft.
Ihr habt damals aber nur diese Coverversionen gespielt?
Genau, also beim ersten Konzert haben wir nur Coverversionen gespielt und bei dem zweiten haben wir auch was gerappt. Aber es hat beides niemanden interessiert, beziehungsweise eher genervt.
Uns haben danach auch Leute angebettelt, dass wir bitte nie mehr da auftreten sollen. Also die waren wirklich traurig, dass die uns da schon jetzt 2 bis 3 Mal sehen mussten.
Bitte, hört auf.
Da kam so ein sehr muskulöser, glatzköpfiger Frankfurter Hooligan-Typ an und hat gesagt, Jungs, bitte spielt hier nicht mehr, es ist so scheiße, bitte, spielt woanders, aber nicht mehr hier, ich hab's jetzt schon 2 Mal gesehen, es ist so scheiße.
Aber habt ihr damit, also ihr habt in Metal-Bands gespielt zur gleichen Zeit, das aus Spaß irgendwie gemacht, oder waren das Phasen, die sich irgendwie...
Das war schon parallel. Wir haben das halt, also um das mal richtig zu verstehen, wir haben es natürlich extrem gefeiert, Haftbefehl, so am Anfang. Ja, das erste Album und so und was er da rausgehauen hat.
Ich feiere auch alles, was
das war jetzt kein Disrespect in irgendeiner Art und Weise. Und ich feiere es auch heute noch. Und dann haben wir das halt einfach gemacht, ohne groß nachzudenken und hatten innerhalb von kurzer Zeit für damalige Verhältnisse
viele YouTube-Klicks. Wir waren in den Trends, Alter. Das ist nie mehr danach passiert.
Also das war unser größter Erfolg sozusagen.
Ja, Mann. Und das auch witzigerweise sowas Ähnliches passiert wie gestern mit dem Podcast. Und zwar der Kollege, der das hochgeladen hat von uns, dieses Video, der ist YouTube unerfahren auf irgendeine Spam-Mail gegangen, sodass das Video dann, als es schon irgendwie 20.000 Views hatte.
Viel mehr.
Es waren viel mehr, okay. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es war, das war dann weg dann, das Video. Nachdem er diese Mail geöffnet hat, war das alles weg. Und dann mussten wir es nochmal hochladen und ja, und dann haben wir praktisch dieses Viralgehen so ein bisschen unterbrochen. Schade.
Und danach haben dann auch viele andere YouTuber angefangen, das so auf die gleiche
Art zu machen. Das stimmt, ja.
Das gab es vorher
nicht. Wir haben die Ersten, die Deutschrap gecovert haben.
Und dann haben auf einmal Leute auch so Bushido, Flair, Haftbefehl etc. irgendwie gesungen oder auf schön gemacht.
Ja, und es war sofort nicht mehr lustig.
War nur bei uns lustig.
Krass.
Verdammt. Ja gut, aber es war, gab ja damals auch in Amerika eine Welle von so Singer-Songwritern, die Rap-Songs gecovert haben.
Wer?
Keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen, aber das gab es ja öfter
mal. Jack heißen viele in Amerika.
Ich kenne das, dass das in so ein paar Talkshows mal gemacht wurde, dass irgendwie so Gangster-Rap-Texte dann auf einmal schön mit Opernsänger oder am Klavier oder so gespielt wurden. Gibt es, seit wir das gemacht haben, sehr häufig.
Nee, aber das war jetzt keine Inspirationsquelle. Wir hatten die Idee in unserem Kopf.
Also das, dass ihr wahnsinnige Multi-Instrumentalisten seid, das finde ich, hört man ja, eurem Album ja an jeder Ecke an. Vor allem auch dann in diesem einen Song, der relativ zum Ende kommt, 3 Uhr nachts. Mhm. Da wird es ja nochmal richtig disco-haft und die große Showtreppe wird ausgepackt und so. Warum habt ihr euch ausgerechnet für Rap interessiert dann? Also eigentlich im Endeffekt könntet ihr ja jede Musik machen.
Nee, ich glaube, der Hauptgrund ist, also wir haben auch schon immer, auch als wir eigentlich vorrangig so Metal-Musik gemacht haben, haben wir auch immer gefreestylt. So. Wir waren auch immer einfach schon große Freunde von der Musik. So. Wir sind ein Musikliebhaber. Und ich glaube, bei Rap ist es so, dass man, da steckt ja auch viel Personenkult dahinter, ne? So Selbstverwirklichung von den eigenen Gedanken im Kopf. Du musst keine Kompromisse eingehen mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Bassisten, die dann mitmachen oder so. Sondern wir haben uns halt, wie gesagt, ne, wir haben uns halt irgendwie, genau, so ergänzt als Typen und fanden uns wahrscheinlich da gegenseitig auch unterhaltsam in unseren Freestyles. Und Und dann ist es natürlich auch so, dass du viel einfacher so einen Hip-Hop-Song aufnehmen und gestalten kannst, als jetzt irgendwie die Sachen mit deiner Band. Das ist alles viel teurer, es dauert viel länger, es ist mit viel mehr Personen verbunden. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, so ein Hip-Hop-Song, das hast du schneller gemacht. Und es hat halt auch viel schneller Anklang gefunden als alle Musik, die wir vorher gemacht haben dann im Endeffekt.
Weil wir so, da auf Deutsch halt auch viel besser unsere ganzen Jokes und Wortwitze umsetzen konnten. Das vorher war ja immer alles auf Englisch, so in Pantera, Slayer, Stil. Und deutsche Rockmusik ist auch schwierig zu machen.
Sehr, sehr
mit schwierig. Wortwitz.
Sehr, sehr schwierig.
Welche Rapper haben euch beeinflusst?
Welche Deutschen?
Naja, nicht nur Deutsche, sondern insgesamt. Also ich hab's nicht mehr ganz so drauf. Ihr seid schon ein bisschen ältere Herren. Stand ja. Zumindest so in eurer Bio. Also nicht mehr ganz so knackig frisch.
Da hast du absolut recht.
Als damals dann Busta Rhymes und Linkin Park Rap und Rock gecrossed, oh, da muss doch für euch
nein,
alles explodiert sein.
Ganz, Mann. Ganz, ganz.
Wer traut sich sowas?
Im Gegenteil,
also. Genau das Gegenteil.
Grauenvoll. Wohingegen natürlich so Crossover-Sachen, so wie Limp Bizkit oder so, finde ich unfassbar krass geil. Ja. So immer noch eine meiner Lieblingsbands, ja, Mann. Aber ich glaube, was hat uns beeinflusst? Ey, ich glaube, wir haben wirklich ganz am Anfang haben wir sau viel Samy Deluxe gehört, tatsächlich.
Ja, also das, viel das Album von Samy Deluxe haben wir extrem viel gehört.
Kannst, glaube ich, heute noch auswählen.
Ami-mäßig, ja, wie jetzt so halt jeder antworten würde. Ja. Eminem, Ludacris, sowas habe ich gehört. Ja, wenn ich jetzt ganz weit aushole, also 15 Jahre.
Und Frankfurt-Sachen, so Tone und sowas, habt ihr sowas gehört?
Nee, Jonesmann.
Oh, Jonesmann ist der Beste aus Frankfurt ever. Ja. Hazard, Haftbefehl, Hannes, ja. Hannibal.
Ich bedrohe dich mit der Panzerfaust.
Ich bedrohe dich mit der Panzerfaust! Kriminelle Energie! Ihr geht nur Ranzen klauen. Ich liebe Hannibal. So geil.
Weil wir Hass haben. Air Max. In krassen Farben. Ja. Jacke aus krassem Leder.
Attentäter.
Genau,
Jacke Attentäter. Aus krassem Leder. Und was ist noch so geil, die eine habe ich auch noch, die ich so richtig geil fand, war mit Brüdern mach ich halb. Auf Fremde gebe ich einen Fick. Überleben auf dem Asphalt. Und wie geht das mit dem? Guck, wie ich jetzt Köpfe gegen Wände drücke. Ey, alles so lit.
Warum ist das ein Preach, so lit, wenn er das macht auch? Weil wir uns gestern auch ein bisschen über deutsche Comedians unterhalten haben. Ihr disst ja gern mal Kristall und Ralf Schmitz und so Leute. Zu Recht auch, wie wir alle finden.
Ralf natürlich. Schmidt, danke.
Und ja. Mario Barth und so Leute. Ist es auch Kindheitstrauma dann eher oder finden die heute noch in eurem Radius statt? Kriegt ihr das noch heutzutage mit, wenn die irgendwas machen? Weil ich habe das Gefühl, wenn man jetzt nicht aktiv danach sucht, dann ist das nicht unbedingt was einem entgegenspringt. Ralf Schmitz oder so.
Es gibt, glaube ich, schon auf zum Beispiel Amazon Prime oder sowas, gibt es ab und zu so Shows von so Leuten, glaube ich, sind da manchmal drin, wenn ich mich nicht irre.
Und dann sorry, lustigste Line für mich war, ich bin ein Bulli, nicht der Hurensohn.
Ja, ich bin ein Bulli und meine ich den Hurensohn.
Das mit Ralf Schmitz ist auch eigentlich nur entstanden, da waren wir gerade mal aufnehmen, letzten Herbst, und haben so überlegt, okay, wir haben jetzt alle Comedians, die wir hassen, mal durchgedisst.
Und vor allem, ganz sorry, haben wir auch überlegt, so Luke Mockridge hat sich so, es hat sich so abgenutzt. Und zwar auch irgendwie dann scheiße, dadurch, dass er wirklich dann echt krasse Probleme hatte und wir keinen Bock mehr hatten, drauf rumzureiten. Und es natürlich auch schwierig ist, darauf zu reimen und das auszusprechen. Und ich glaube, wir haben auch in dem Zusammenhang, haben wir einfach nach neuen Leuten gesucht.
Ja, und weil wir ihn halt wirklich nur beleidigt haben, weil er halt einfach ein unlustiger Spast ist. Das war die Intention.
Genau, so. Und das was war jetzt mit Ralf Schmitz nochmal? Ich erinnere mich
dann, genau, wir haben den Fernseher dann eingeschaltet, der einen Sender hatte. Ach, und dann zufällig, als wir eingeschaltet haben, 30 Sekunden Vorschau für seine neue Sendung. Und dann haben wir ihn direkt in 5 Songs untergebracht. Das hat er verdient.
Ralf Schmitz, übertreib nicht.
Okay, deswegen sage ich, ich würde ein kurzes Zitat raten mit deutschen Comedians einschieben.
Schieb rein,
und,
Baby.
Achso, nee, warte mal, hier ist das drin. Und es war relativ anstrengend, das zu gucken, weil ich habe dann natürlich, ist das nicht so irgendwie, du guckst auf Twitter und die schreiben dann so immer einen Witz und tweeten das oder so, sondern deutsche Comedians heben natürlich ihr Gold auf für die Programme, wo sie dann irgendwie 1,5 Stunden auf der Bühne stehen.
Ihr Gold.
Und ich habe heute Morgen wirklich ganz große Schmerzen gehabt. Zum Beispiel gibt es hier den folgenden Joke, also der Vater ist mit seinem Sohn wandern. Und dann sagt der Vater, also ne, der Sohn hat gar keinen Bock zu wandern, aber der Vater hat so gesagt, komm, wir gehen jetzt wandern. Und dann sagt der Vater, guck mal da, der große Wagen. Und dann sagt der Sohn, na, hoffentlich ist er vollgetankt.
Boah, Bro, das ist eigentlich ganz geil.
Ist das von Mario Barth oder Kristall oder Jürgen von der Lippe?
Das ist Jürgen von der Lippe.
Ich würde auch sagen, das ist Jürgen von der Lippe, weil das ist so quasi so ein volkstümlicher Witz, fast schon.
Genau, der ist so zurückhaltend. Und hat auch so was Väterliches irgendwie.
Also, Papa, der könnte eigentlich wirklich aus so einer Heinz-Erhardt-Zeit sein.
Ist er wahrscheinlich auch, aber erzählt wurde er von Kristall. Na klar.
Nicht wahr.
Mein Gott.
Auch eine halbe Stunde lang habe ich gebraucht, bis dieser Witz da rauskam. Vorher waren es immer nur so Sachen, die konnte man nicht aufschreiben, dass er nur so an seinem Bauch rumgewackelt hat und war so, guck mal, könnte ich stundenlang machen, guck mal.
Weil er, ne? Warum? Weil er da fett ist an der Ecke, oder?
Weil er war mit seinem Vater wandern und er wollte sich dann einen Schlafsack anziehen und dann ist er nicht über die Wampe, ne?
Ach,
hier war ich
so
dran, ne? Hier, guck mal, Leute.
Wenn du das machst, ist irgendwie hier, ne? Lustig, Bro.
Ja, ich habe auch keinen dicken Bauch, es tut mir leid.
Wie findest du den Bauch von Kristall?
Lustig.
Wie ist deine Meinung zum Bauch von Kristall?
Mörderlustig.
Eher dick oder eher dünn?
Können wir den Bauch von Kristall das nächste Mal auch hierher holen?
Können wir den Bauch von Kristall mal expliziter dissen, nicht immer nur Kristall?
Könnt ihr mir mal bitte erklären, wer Kristall ist?
Das erkennst du am Bauch irgendwann. Das
Google mal.
Guck einfach Bauch. Aus. Ja,
genau. Als Stefan Raab schon wusste, dass er gerade seine Abschiedstournee dreht, hat er, glaube ich, noch in einer der letzten Sendungen den mal reingeholt und dann ist der irgendwie so riesengroß geworden und macht jetzt, keine Ahnung, Mercedes-Benz Arena voll und sagt dann, steht dann voll auf der Bühne.
Ist offiziell.
Ich mach's etwas weiter unten und er hat einen großen
Applaus. Offizieller Comedian, ja?
Wie bitte? Der ist offizieller Comedian.
Ja, der ist so, ich glaube, in seinen 20ern noch. Und das hat natürlich auch mal einen ganz anderen Charme, weil, weiß ich nicht. Naja, egal. Nächster Joke ist, muss man dazu sagen, mit angeklebtem Hitlerbart.
Kristall.
Ein Comedian in die Kamera und sagt...
Eidinger, oder wie der heißt. Eidinger, Lars Eidinger.
Hör mir doch zu, so ähnlich.
Das ist doch ein Comedian.
Mit angeklebtem Hitlerbart sagt er, ein Volk, ein Reich, ein Füller. Nein, warte, falsch. Ein Volk, ein Scheich, ein Knüller. Entschuldigung, schon wieder falsch. Das waren die Hitler-Outtakes. Waren die von Olaf Schubert, oder Ingo Appelt oder Ralf Schmitz?
Boah. Aber dieser Olaf Schubert ist doch eigentlich ein bisschen lustig.
Ich kenne den nicht.
Doch, ich kenne den. Also ich weiß, wie der aussieht.
Das ist der mit dem Polunder, der immer sexelt.
Der sieht so mitleidserregend aus. Ja, ich glaube, das ist sein USP. Also, Olaf Schubert, Ingo Appelt oder Ralf Schmitz?
Ich würde sagen, es war Ralf Schmitz.
Bin ich so tief in den... Ich kenne die nicht so gut. Aber ich sag einfach, ich rate Olaf Schubert. Weil ich ihn nicht kenne und...
Steigerst du den? Also ich kenne Ralf Schmidt nicht, deshalb nehme ich Ralf Schmidt.
Ich finde auch geil, dass er Ralf Schmidt ist jetzt noch immer. Und es ist richtig, ja, sowohl Matt Fred als auch Steiger haben es komplett gecheckt. Ralf Schmidt hat...
Ich wusste.
Das Video heißt auch Imitation des Führers.
Jetzt sage ich auch
so, okay, Alter, ich glaube, die Ralf Schmidt-Fans fanden das ein bisschen zu lustig. So.
Da, jetzt, wo ich drüber nachdenke, tatsächlich viele Überschneidungen zwischen den beiden.
Okay, dann gibt's noch einen. Ich bin ja so ein Hundetyp, weil wenn ich den Hund ansehe, der erinnert mich so an mich selbst. Da sehe ich mich selber drin. Der denkt nur an Poppen, Fressen, Schlafen. Mehr ist er nicht.
Das ist Mario Barth.
Ist das Michael Mittermeier oder Kaya Jana oder Oliver Pocher?
Ich würde auf Mittermeier tippen.
Ich würde auch sagen Michael Mittermeier.
Ja.
Ja, okay. Ja, sag ich auch.
Seid ihr alle eingeloggt bei Mittermeier?
Ja.
Es ist Kaya Jana, Leute. Oh, ihr müsst auch ein bisschen wirklich...
Ich muss mehr Comedy konsumieren.
Ihr müsst bitte mehr Comedy konsumieren. Das letzte Zitat ist, der älteste Mann der Welt ist letztens gestorben. Mit 113 Jahren. Bis 110 hat er noch geraucht und gesoffen. Und Viagra hat er nur genommen, damit er nachts nicht aus dem Bett rollt. Hä? Am I right, guys? Okay. Das sagte Atze Schröder oder Dieter Nuhr oder Bülent Ceylan.
Atze Schröder.
Ja, ich sag immer, was du sagst.
Ich sag auch Atze Schröder.
Es ist richtig. Jetzt können wir alle mit einem Erfolgserlebnis hier rausgehen. Das ist geil, Mann. Einfach nur richtig. Ja, voll. Also es war wirklich eine Qual, sich das reinzuziehen. Ich kann komplett verstehen, dass ihr die disst. Und trotzdem hätte ich die wahrscheinlich ohne eure Disses mir nie reingezogen. Bin deswegen auch ein bisschen...
Wie lange hat das gedauert?
Mad. Über eine Stunde.
Wow.
Auf jeden Fall.
Puh.
Und ich habe sehr oft so Pause drücken müssen und mich beruhigen müssen. Und wieder weiter. Und dann vor allem bei Kristall war das so hart, weil sein ganzes Ding ist irgendwie nur schlechte Witze machen. Dann lachen nur so drei Leute und sagt so, drei Feuerassis da drüben. Haben sie geklatscht. Drei Feuerassis. Und dann lachen noch so ein paar mehr und er so, ey komm Leute, ganz oder gar nicht, kann ich euch ja mal hören, Leute, ihr habt die Klatschen verlernt oder was? Leute, klatscht doch mal und so.
Boah, das ist so ein geiles Konzept.
Ekelhaftes Marktschreiertum, Alter. Das
geht. Ich habe übrigens was Ähnliches mal bei Crow gesehen, bei so Crow-Live-Gig. Der kam nämlich auf die Bühne und ich glaube, die Begeisterung entsprach nicht so ganz seiner Erwartung. Und dann hat er einfach immer gesagt, die Hände gehen hoch! Also gar nicht mal lieb oder so, irgendwie kann ich die Hände sehen, sondern die Hände gehen hoch!
Und sind die hochgegangen dann?
Dann gingen alle Hände hoch. Also ich glaube alle.
Dann war einfach dieses Hände hochnehmen wahrscheinlich so eine Idee, auf was die Crowd nicht gekommen ist.
Man muss da ein bisschen nachhelfen wahrscheinlich.
Das ist geil, da gibt es so ein altes Down-Konzert. Da kommt es auf die Bühne, sau besoffen, kann überhaupt kaum laufen. Und dann fängt so ein bisschen der Song an und er macht so, ey, ey, und hebt so seine Faust dabei hoch. So, und dann fängt das Publikum halt voller stinkender Männer auch an, so, ey, ey. Und dann hört er auf, der Song geht weiter, aber er hört auf mit dem, ey, ey, und sagt so, ja, auf so eine Scheiße steht ihr, gell? So geil, Alter. So einen Scheiß mögt ihr, gell? Also er sagt es halt natürlich in seinem Slang so super geil. Auf Englisch natürlich auch und so, aber boah,
lit, ey. Und direkt danach hat er White Power auf der Bühne gesagt und alle Konzerte für 2 Jahre wurden weltweit abgesagt.
Unglaublich, ja, Mann.
Wirklich, System of Down?
Nein. Down. Phil Anselmo.
Okay.
Sänger, eigentlich ehemals, abgesehen davon einer unserer Heroes.
Ja.
Gesangstechnisch
finito.
Für wen hat er gesungen? Was sagst du?
Pantera, große Metalband.
Offensichtlich. Bestimmt so ein Logo, was so runterläuft und so.
Ach, Mauli, du musst einiges nach. Läuft nichts runter. Ist nicht immer nur Hippity-Hop.
Gib da ab und zu mal ein bisschen Metal. Musst du mal gucken. Wie sie rocken. Mal den.
Die Pommesgabel.
Die Pommesgabel mal machen, oder?
Ja. Ey, darf ich noch mal ein bisschen zurück in eure Kindheit gehen, weil mich das total fasziniert, dass so
kommt drauf an wie,
dass so zwei mega talentierte Typen sich so treffen und das gar nicht so besonders finden Oder findet ihr das schon was Besonderes, dass ihr zwei euch gefunden habt?
Ich muss sagen, diesen Gedanken habe ich erst jetzt, wo du so das so aufgedröselt hast, dass wir ja immer das Gleiche gemacht haben.
Ich finde es wirklich total faszinierend. Ihr habt ja auf eurer musikalischen Reise, wenn ihr jetzt mit anderen Leuten in Metal-Bands gespielt habt, ja auch wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Qualitätsstufen und unterschiedliche Stufen von Talent kennengelernt. Also es gibt sehr viele Leute, die wollen gerne in Bands spielen, wo ich sage, die sind wahrscheinlich musikalisch nicht besonders auf der Höhe. Und dann...
Ich will es jetzt auch nicht so dastehen lassen, als wären wir beide jetzt so die Hypermusik-Technik-Genies in jedem Bereich. Aber man hat halt viel gemerkt, was einfach passt und was nicht zusammenpasst.
Aber Leute, das, wenn man sich euer Album anhört und jetzt gehen wir mal vom Inhaltlichen weg... Sondern wenn man sich einfach nur musikalisch anhört, das ist ja wirklich hervorragende Musik, was ihr da macht.
Boah, danke.
Und ich bin jetzt wirklich nicht der Typ, der Rap-Musik deshalb so krass abfeiert, weil er die musikalische Komponente da so drin sieht, sondern ich mag auch irgendwie, wenn es inhaltlich ist und wenn es inhaltlich stimmt und so weiter. Also ich komme auch mehr von den Lyrics. Aber nichtsdestotrotz, ich höre das, dass das großartige Musik ist.
Geil, danke. Da habe ich witzigerweise mit Mauli auch kurz drüber gesprochen gestern, dass ihr beiden auf jeden Fall total inhaltlich seid und auch bewertet, was ja null verwerflich ist oder so. Aber wir halt, wie man ja auch an den Texten hört, inhaltlich jetzt nicht allzu interessiert sind, ne? Und weil Mauli hatte gestern auch in der sehr gelungenen Folge, die gelöscht wurde, auch... So ein paar Zitate von uns rausgesucht und dann wirklich so nach dem Inhalt da drin gefragt. Und der hat sich viel mehr Gedanken über diese Lines gemacht als wir selbst. Und ich konnte also sagen, ey, es geht gar nicht.
Es war schon auch nicht so ernst gemeint, aber das ist so was, also weißt du, wenn man euer Album hört, dann entweder, ich frag jetzt, wie meinst du das mit, die eine Seite von einem Werk geht hoch und die andere geht runter, was ist das für ein Gleichnis oder so? Oder man weiß es nicht, oder das Gespräch ist nach einer Minute durch. So.
Ja genau, deswegen, wir stellen uns unsere Interviews eigentlich so vor, dass die Leute sagen, Alter, geile Line mit dem Berg, das war ein Menasmus, kauf das Album, Bitch.
Kann man auch machen, hat ja Steiger mehr oder weniger. Ich dachte auch, da kommt noch eine Frage, aber war immer nur so, hey, das ist richtig geile Musik, Mann. Als hättest du einen Pressetext geschrieben, oder als hättest du irgendwie so Aktien an dem Album.
Steiger,
die Frage ist...
Ich würde dir gerne eine Frage mal stellen, darf ich das?
Ja, bitte.
Hörst du privat eigentlich auch deutsche Rap-Musik? Oder kommst du so nur für den Podcast, so wie dieser... Alt-68er-Onkel und guckst dir an, was die Kinder machen und philosophierst dann ein bisschen rüber aus deiner Perspektive.
Ja, also so das ist schon, aber sag was mal so, es ist, seit meiner Labelzeit ist Rap natürlich eher so Arbeitsmusik. Cool. Ja, also ich höre jetzt nicht irgendwie so, ich skippe mich jetzt nicht so durch und denke so, ah, geil, und ich lass mich da jetzt in irgendeine Stimmung reinfallen, sondern ich bewerte das ja immer. Und das ist ja, ich glaube, das ist ja auch das Problem, wenn man anfängt, sich professionell mit irgendwas zu beschäftigen, dann kann man es ja einfach nicht mehr so genießen.
Voll.
Wenn man anfängt, Film zu studieren, dann guckt man sich Filme ja wahrscheinlich auch dahingehend aus, ah, wie ist die Kameraeinstellung, wie ist das Licht gesetzt und ja, ah, hier ist ein Anschlussfehler. Und genau so höre ich halt Rapmusik.
Ah, okay.
Analytisch. Der
analytische Analyse mit der Lupe. Eher so
Zoom?
Es ist ja eher sofort irgendwie so, ist das relevant? Was sind das für Themen? Was wird da gerade verhandelt? Also, womit beschäftigen sich die Leute? Das ist das, was mich so.
Aber es gibt schon so Sachen, die dir auch gut gefallen, einfach.
Ja, klar, natürlich. Okay. Immer wieder.
Ich steige jetzt eine kleine Grime-Atze. Also ja? Mit so UK-Sachen machst du ihn glücklich.
Ist auch saugeil, Alter.
Das stimmt. Irgendwie, muss ich sagen, ist halt einfach auch diese Stimmung, die in englischen Rap-Videos oder eigentlich auch durch die Bildsprache da so vermittelt wird, das ist etwas, was mich so komplett anspricht. Aber das liegt vielleicht auch wirklich daran, dass ich schon immer gerne englische Musik gehört habe und ich diese verlorene Vorstadtjugend, ja, die in England aber so was ganz Geiles hat. Ja. In Deutschland ist es halt so spießig, da bist du in der Vorstadt und dann riecht alles nach SPD. Und so eine englische Vorstadtjugend, das hat oder so eine Kleinstadtjugend, das hat dann immer so was Nordenglisches.
Das geht mir wirklich haargenau so. Ich mag das auch viel lieber, diese englische Art, als jetzt die Amis,
ja,
auch
von den Rockbands her. Also wenn ich mir da die Aufnahmen dann angucke, dann kann ich das halt so nachvollziehen. Das ist jetzt keine besonders schicke, pittoreske Vorstadt, aber auch nicht besonders schlimm, sondern halt so einfach nur so normal Englisch. Und man hängt halt rum und hat nichts zu tun. Und vielleicht liegt es auch daran, dass meine Jugend halt genauso war. Nur nicht so stylisch.
Hast du Garage gehört eigentlich, Steiger? Das habe ich dich nie gefragt. Aber das hätte voll gepasst zu dir.
Garage?
Ja.
Das war immer so eine Sache, die sollte ja immer kommen. Das war der nächste große Trend, aber dann hat sich's ja nie so richtig durchgesetzt.
Du hast so The Smiths gehört und bist so verträumt mit einem Blumenstrauß durch Baden-Württemberg gelaufen.
Ja genau, The Smiths waren aber schon zu poppig. Ich habe so Echo and the Bunnymen gehört. Und
okay.
House Martins haben tolle Alben gemacht zum Beispiel. House Martins hatten auch einen Pop-Hit. Dieses Are You Ready? The Caravan of
Love
und so.
Das kenne ich.
Aber da House Martins haben großartige Songs gemacht. Hey, wo wir bei englischer Musik sind, ich möchte French the Kid spielen.
Wirklich?
Make It Out. Ja.
Krass, der hat mir von einem Kumpel von so ein paar Wochen empfohlen. Ich habe mir das reingezogen. Ich fand es irgendwie nicht so spannend.
Aber der neue Song, dieses yeah? Make It Out, ist genau das, was ich so gerade beschrieben habe. So eine englische Nichtstadt und er rappt da teilweise auf Französisch. Ist großartig. French Kid, Make It Out.
Die Themen der Woche.
Okay, also die Themen der Woche, da habe ich nur gefunden 400.000 Euro Geldstrafe und 8 Monate Gefängnis für Jesus. Wobei man sagen muss, das war die Berufungsverhandlung. In erster Instanz ist er zu über 500.000 Euro verurteilt worden und 12 Monate Gefängnis. Insofern hat er dann selber auch in irgendeinem kleinen Instagram-Posting wohl gepostet, ist er besser weggekommen.
Was hat er gemacht?
Wofür war das? Ja.
Das war Sprengstoffbesitz, aber auch Körperverletzung. Also es war wohl auch im Zusammenhang mit einem Angriff auf eine junge Frau.
Okay. Es war nicht dieser, wo er den Späti-Mann angegriffen hat?
Nee, ich glaube, das wurde nicht mitverhandelt, sondern es waren mehrere Delikte. Eins war Körperverletzung und dann auch noch irgendwie Sprengstoff und Waffenbesitz.
Sprengstoff?
Das ist crazy. Wer nimmt denn Sprengstoff mit, wenn er eine Frau schlagen geht?
Ja gut, aber Sprengstoffbesitz, da bist du relativ schnell dran. Ich bin mal bei einer Demo festgenommen worden und hatte einen Bengalo dabei. Ey, den hat mir jemand zugesteckt, den habe ich aufbewahrt und dann wurde ich verhaftet und dann haben sie den gefunden. Und dann hatte ich auch eine Anklage wegen Sprengstoffbesitz.
Crazy. Okay.
Aber dann musst du ihn noch weiter zustecken, wenn du merkst, du wirst festgenommen. Das ist doch der Trick, das hat doch der andere auch gemacht wahrscheinlich.
Ja, das war nicht mehr, es waren vier Kollegen der Polizei waren auf mir drauf. Ich wollte noch aufstehen und wollte sie abschütteln. Meine Frau hat die Sache beobachtet aus sicherer Entfernung und hat gemeint, ja, und dann hast du dich immer noch gewehrt, weil du gedacht hast, du kommst raus.
Das klingt wie der kränkste Porno ever. Polizeikontrolle Teil 2. Hauptrolle Markus Steiger.
Boah, geil, ey.
Dann habe ich noch eine News gefunden, wem gehört The Chronic? Snoop Dogg ist jetzt neuer CEO von Death Row Records. Wusstet ihr das?
Nein.
Ja, habe ich mitgekriegt.
Aber Glückwunsch zur Beförderung.
Oder Snoop Dogg hat Death Row Records gekauft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er dann behauptet, dass er gerade dran arbeitet, den alten Tupac-Katalog neu auszuwerten.
Boah, geil. Und vielleicht so mit so Pub-Smoke-Features und sowas. Es sind noch ein paar Leute, von denen noch Waves rumliegen. Komm, da kann man noch irgendwas zusammenschustern.
Elvis.
Solche Sachen. Und in dem Zusammenhang hat er dann auch behauptet, dass ihm The Chronic gehören würde, was Dr. Dre postwendend dann widersprochen hat und seinen Anwalt geschickt hat und gesagt hat, nein, 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 The Chronic, alle Rechte sind bei Dr. Dre.
Aber die haben doch keinen Stress miteinander.
Keine Ahnung.
Die haben doch gerade eine Halbzeitshow zusammengespielt, man, die können doch keinen Stress haben.
Sag mal, wie geht's denn bei euch jetzt eigentlich weiter, Menasmos?
Jetzt diese Woche, meinst du, oder generell?
Ja, diese Woche, dieses Jahr.
Morgen drehen wir den wundersamen Rap-Woche-Podcast.
Na, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir ihn morgen nochmal aufnehmen.
Nee, wir haben noch ein paar so Sachen, die wir hier promomäßig machen. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Und ja, wir hoffen einfach sehr, dass wir bald live wieder spielen können. Das ist uns, glaube ich, so das Wichtigste. Und das, ja, dass das wieder losgeht.
Es gibt ja zwei Touren, von denen man von einer noch nichts wissen darf. Aber ihr werdet im Herbst 2007ers Tour supporten, oder?
Ja, wir hoffen's. Ne? Also, ja, das ist im Moment die Idee. Diese Tour wurde, glaube ich, jetzt 4-mal schon verschoben durch Corona.
Ja.
Und wir haben auch, ja, das erste Konzert jetzt, was noch nicht 100% abgesagt ist, ist Anfang April. Da sind wir auch gerade schon wieder am Diskutieren, ob das vielleicht in den Juli geschoben wird und so. Das wäre jetzt wirklich so die erste Menas Moos Show nach Corona. Und ja, so da fiebern wir halt irgendwie drauf hin, auf Live-Spielen. Und ja, und ansonsten, wir werden wahrscheinlich dann zum Herbst irgendwie schauen, dass wir was Neues releasen können und einfach so weitermachen.
Ich habe auch gesehen, ihr habt irgendwo gepostet, dass ihr auf Tour geht mit einem Gitarristen und einem Schlagzeuger.
Mit einem Schlagzeuger und einem DJ.
Okay, weil mit der Gitarre hätte ich mir das war die Frage, ob ihr irgendwie auch Songs auf ein bisschen mehr angemeldet dann live spielt.
Oh no, baby.
Wird auch nicht passieren.
Nee.
Reißt euch das gar nicht, das zu vermischen miteinander, eure nee. Alten Leute rauszukramen, zu sagen, komm jetzt.
Wir haben ja diese Metal Big Band. In der letzten Single zum Album haben wir ja die Sons of Hurons praktisch ins Leben gerufen. Diese Band, ja, diese Fantasieband. Und vielleicht machen wir da mal was live. So, also ein bisschen als natürlich auf Gag-Basis oder so, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Dass wir dann da irgendwie, dass die Sons of Hurons kommen und dann plötzlich mal gerockt wird.
Sag mal, darf ich noch ein paar so Sachen fragen, weil ich begegne ja natürlich immer wieder Leuten, die so wahnsinnig talentiert sind, aber ich bin da ja trotzdem immer so wahnsinnig fasziniert davon, wenn Musik so krass zum Alltag gehört oder inwiefern gehört Musik so krass zum Alltag. Macht ihr jeden Tag irgendwas Musikalisches?
Ja, auf jeden Fall.
Und es fließt einfach so aus euch raus, so da müsst ihr euch nicht dazu zwingen.
Also ich habe auch schon so ein bisschen einen Leistungsanspruch an mich, was so mein Instrumentalistisches betrifft irgendwie. Also wenn ich jetzt 2 Wochen zum Beispiel gar nichts übe, wo ich mir so denke, okay, da ist zum Beispiel auch eine Baustelle, wo ich besser werden könnte, dann bin ich auch genervt.
Was sind das für Baustellen?
Ja, jetzt beispielsweise im Moment, also ich bin seit ein paar Jahren bin ich so sehr enthusiastisch für Vibraphon und ich habe auch so ein Ding im Zimmer und da ist es halt, da habe ich halt gemerkt, dass dadurch, dass ich eigentlich hauptsächlich Schlagzeuger bin, dass ich viel lernen kann in puncto Harmonien, Tonleitern und auch Improvisation, alles was mit Tönen so richtig zusammenhängt. Da habe ich einfach nicht so die Orientierung, wie ich es mir wünschen würde. Das finde ich irgendwie faszinierend, wenn man das kann. Und da bin ich eigentlich, da bin ich gerade dran. Also das halt zum Beispiel zu üben.
Das heißt, dann übst du auch richtig. Also so, dann stellst du dich richtig hin und dann hast du irgendwie ein gewisses Programm, was du so abarbeitest.
Ja, ja, absolut. Also ich bin, jetzt ist nicht mehr so wie früher, da waren wir extrem, also das war wirklich extrem, da haben wir auch so Buch geführt mit einem Timer, wie viel wir welche Übungen gemacht haben. Wir haben uns die Tempi notiert und haben praktisch Wochenpläne auch gehabt, so was wir üben. Das ist so extrem, mache ich es jetzt nicht mehr, aber ich habe schon eine Idee, was ich üben will und ich weiß ja auch mittlerweile, was ich dafür brauche und so. Und ich gestalte es natürlich freier, weil ich muss jetzt ja keine Prüfungen mehr ablegen diesbezüglich. Ich mache jetzt einfach, was ich gerne können möchte.
Ja. Aber wenn du jetzt wir sagst, meinst du euch beide?
Ja, ja, klar, genau.
Das habt ihr dann schon auch zusammen gemacht. Ihr habt dann zusammen so quasi Buch geführt. Ihr habt zusammen gesagt, ey, das wollen wir können.
Ja, also wir haben das ja auch gelernt sozusagen professionell. Und da wurde uns auch natürlich gesagt, was wir machen sollen. Das hat sich natürlich schon überschnitten auch mit dem, was wir wollten. Aber da gab es halt auch Aufgaben.
Wie, ihr wart zusammen in der Schule oder was?
Nee, wir haben zusammen Musik studiert. Also ja, Musik studiert.
Habt ihr vorher auch schon diese Buchführung gemacht? Also als Jugendlicher?
Ja, ja.
Wirklich, woher?
Musste man euch zwingen zum...
Also, nö, das ist einfach eine gängige Methode, wenn du Sachen lernen möchtest, ne, dass du einen Plan hast, wo hast du aufgehört vor 2 Tagen oder gestern, was ist so dein Tempo beispielsweise, was sind die Übungen, wo es hakt oder was weiß ich, oder die Patterns oder die Melodien und so, ne? Und das ist einfach ganz gängig, dass man darüber Buch führt, dass man weiß, wann man was gemacht hat und vor allem auch nicht vergisst, wie lang man was gemacht hat, weil wenn du jetzt beispielsweise 6 Wochen eine Übung machst, dann ist es irgendwann so, dass es schwieriger wird, darin dann irgendwie Fortschritte zu machen. Es ist ja auch irgendwann gut, dann mal eine Übung beiseite zu legen und sowas. Und das hilft halt einem dabei, möglichst schnell irgendwie voranzukommen, ja.
Wart ihr gut in der Schule? Also nicht auf dieser Musikschule, sondern vorher?
Boah, geht so.
Wir haben beide ein mittelmäßiges Abitur abgeschlossen.
Ja, so.
So, sag mal, habt ihr eigentlich gestern schon Musik ausgesucht von diesem Album, von diesem Menasmos-Album namens Penner Gang?
Ja, ich habe wollte ich 3 Uhr nachts auf die Playlist packen und dann wurde mir gesagt, dass 50% der Band das überhaupt nicht feiern, das Lied. Dann dachte ich mir, vielleicht machen wir das heute nicht. Ich würde sonst auch... Teddy, ich glaube, Teddy war dein Lieblingssong, oder?
Ich würde gern 3 Uhr nachts hören, weil ich liebe den Song. Mit Tobi ist das immer ein bisschen problematisch.
Boah, jetzt wo du es so sagst, ich glaube, ich mag den Song auch. Komm, lass drauf.
Ja, gut.
Ich habe da noch einen anderen Song, und zwar das Feature mit Maxim, Hey John.
Erzähl mir, Steiger, an welchen deutschen Rapper hat dich das erinnert, dieser Song? Wer hätte da noch raufgekonnt?
Gibt's einen Cuckold?
Ja, Steiger hat so eine Theorie.
Boah, raus damit.
Ja, die würde ich jetzt nicht nochmal auspacken wollen, aber auf dem Rest des Albums seid ihr ja immer die dominanten Alpha-Männer, die alle anderen runtermachen. Auf diesem Song kehrt sich das komplett um. Ja? Da habt ihr so quasi, da sprecht ihr mit einer Person, die eure Frau fickt. Und dass er doch bitte aufhören soll, die Frau zu ficken. Wie kam es zu dieser Konstellation? Also was hat euch da angetrieben, den Song genau so rum aufzubauen?
Ganz kurz andere Frage, also so ähnliche Frage, die mir auf der Seele brennt. Hat Maxim sich explizit diesen Song ausgesucht oder habt ihr euch explizit Maxim für diesen Song ausgesucht?
Also, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Und zwar, da waren wir da in diesem Wald, wo wir Songs geschrieben haben. Das war übrigens auch der Ort, wo wir dann entschieden haben, dass es überhaupt ein Album wird. Das war halt erst Ende letzten Jahres. Und wir hatten schon so ganz viele Rap-Songs, die halt genauso waren, wie jetzt Steiger gerade beschrieben hat. Und wir wollten unbedingt auch einen machen, wo wir so ein bisschen was singen können. Und gedacht, okay, singen wäre schön, irgendwas zu haben, so Love-Song-mäßig. Und wir haben ja schon so einen Love-Song, nämlich 99 Puffs, wo das auch ganz schön geklappt hat. Da ist halt die Frage, wie machst du einen humorvollen Love-Song? Und das ist das, was dann dabei rauskam. Also wir haben einfach nach Sachen gesucht, die irgendwie mit dem Thema Liebe zu tun haben. Und ja, das war dann irgendwie, kamen wir da drauf.
Und hat Maxim sich den Song ausgesucht oder habt ihr euch den...
Nee, wir haben gedacht, Alter, einer von KIZ wird da, egal eigentlich wer, hätte da echt gut drauf gepasst. So. Und wir haben in die Gruppe geschickt und gesagt, hätte jemand Bock? Und dann hat Maxim gesagt, yo, ich.
Weil sie noch extrem erinnert hat an was für einen Song?
Ach, Jolene. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Das ist ja im Endeffekt exakt dasselbe Thema. Und auch noch Jolene, John, wäre ich nie drauf gekommen.
Ja. Zitate, ich rate, Zitat.
Es wird seitens Spotify hauptsächlich gleich klingender, seelenloser Pop-Rap gepusht. Geghostwritet und produziert von immer denselben Leuten. Der Tod von Vielfalt, Authentizität, echter Kunst und allem, wofür Hip-Hop eigentlich steht. Dieser Zustand muss sich ändern, sonst stirbt Deutschrap.
Kollege.
Max Herre und Megalo in einem gemeinsamen Statement zum Zustand des deutschen Raps. Flair, Kollege, Tony L. oder Shirin David.
Ich gehe für Max Herre.
Kollege.
Ich würde es so lustig finden, wenn das Shirin gesagt hätte. Also ich gehe mit Shirin.
Also, wer beschwert sich über gleichklingenden, seelenlosen Pop-Rap?
Kollege.
Ja, ich sag Max Herre und Megalo. Wahrscheinlich aber das Naheliegendste und ja.
Und ich sag Shirin, einfach damit irgendwer von uns es richtig hat.
Geil, und es war tatsächlich Kollege.
Wow, du hast es gelesen, Bro.
Kollege.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Farid Bang beschwert sich über die Platzierung bei der Modus Mio Playlist. Er sagt, dass Rapper nicht mehr supported werden und dabei sind sie doch eigentlich dafür verantwortlich, dass die Modus Mio Playlist überhaupt erst so groß wurde. Oh Gott, und da Alter. Hat sich dann ein Kollege auch eingeschaltet und hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass er damals sein Album King über Spotify gestreamt hat, er so quasi Spotify erst so groß gemacht hat und das ist jetzt
der Dank, das hat er jetzt davon. Danke, Kollege, dass Spotify jetzt der Gatekeeper ist, Alter. Ich find generell, man muss sich da auf keine Seite stellen. Ich bin jetzt weder der Meinung, dass man sich vor Kollege stellen muss und den jetzt beschützen muss. Oder besser platzieren, noch schlimmer. Oder aber sich vor Spotify stellen muss und sagen, hä, ist doch alles voll. Ist doch alles gar nicht so einheitlich und so. Das ist irgendwie ganz komischer Zwist. Auch so Farid Bang, keine Ahnung. Der hat seit 10 Jahren einen Flow und beschwert sich jetzt über irgendwas. Das ist doch Quatsch einfach. Also ich verstehe, dass der auch gern noch mehr Streams hätte als Monet oder sonst was. Aber das ist doch Quatsch einfach. Also so Farid, der sich darüber beschwert, dass die Musiklandschaft nicht vielfältig genug ist. So, ich lach mich tot. Das ist doch einfach Quatsch.
Mauli, du zerstörst deutschen Rap. Du bist einer von diesen Krebsgeschwüren, die deutschen Rap kaputt machen. Ja, ich endlich. Hoffe doch. Weißt du, auch wofür Hip-Hop eigentlich steht. Ja. Für Frauenverachtung und harte Lyrics.
Und Schutzgeld. Ja, voll. Eigentlich schon, Alter. Alles kaputt gemacht von Spotify. Das ist halt, ne, das ist halt die letzte Instanz, an der irgendwie auch ein Rücken nichts bringt, so. Wenn du dann nicht platziert wirst, wirst du nicht platziert, dann kannst du auch ganz wütend da anrufen und sagen, wir ficken jetzt das Spotify-Hauptquartier, aber das wird ja nicht passieren, so. Das bringt einfach nichts und das hat vorher halt immer was gebracht, so. Hiphop.de konntest du anrufen und bedrohen und irgendwie 16 Bars konntest du anrufen und bedrohen und mit ein bisschen Glück hast du dann da doch irgendwie eine Premiere bekommen. Aber das ist halt, bei Spotify ist das einfach nicht so. Weil diese, ja, können wir auch nichts machen. Das ist halt irgendwie. Das
da
ist
hier arbeiten alle im Homeoffice.
Die Kids hören gerade das. Das ist, was wir platzieren jetzt. Tut uns leid. Wir wollen doch nur, was die Kids so. Das ist einfach so. Und natürlich ist da auch was dran. So ein 12-Jährige von heute, die wissen noch gar nicht, wer Farid ist oder Kollege. Und auch wenn die das hören, denken die sich, was stellst die da so rum? Das klingt voll ungelenk. Das ist voll peinlich so. Also so Kids hören das doch nicht, oder?
Nee, glaube ich auch.
Die hören Minas Moos, Digga, so sieht's aus, alle. Nein, keine Ahnung, aber das, also so, ist doch oder ist nicht so, alle 13-jährigen Rap-Woche-Hörer, toll. So, sagt mal Bescheid, ist Farid ein Thema für euch? Schreibt's in die Shownotes, Digga. Egal.
Ich glaube, auf dem Schulhof ist Farid Bang mit seinen Tanktops nicht mehr so richtig angesagt.
Ja, auch sorry, ne? Deren Versuch, irgendwie die nächste Generation ranzuziehen, war dann 18 Karat und Majo und Jasko. Ja, guten Morning, Alter. Schon klar, dass darauf auch keiner Bock hat. Oder Kollege so, hä, warum hören jetzt nicht alle auf dem Schulhof Say It und Asche? Ich check's nicht, Mann. Ah, es ist wegen Spotify, die machen alles kaputt. Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, Kollege genießt es auch einfach, so einen kleinen elitären Kreis der Weltbestimmer zu kritisieren. Nämlich die Spotify-Playlist-Editoren. Ich weiß nicht, wer es ist, vielleicht wisst ihr es, aber ich fürchte irgendwelche.
Ich glaube, die haben so rote Mäntel an, so mit so Kapuzen, großen Kapuzen.
Ja, ja. Das ist so ganz geheime Züge. Niemand weiß, wer das kuratiert. Das wird auch in so einem Keller unter einer Pizzeria alles zusammengestellt. Ja, da müsste man mal reinbrettern, Digga.
Ja, Leute.
Nee, okay. Sonst noch Zitat. Ach ja, stimmt, das war eine Zitate. Darum ging's.
Die Bürgerinnen und Bürger werden das bezahlen. Wir werden uns alle anstrengen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Lust haben zu arbeiten und Überstunden zu machen. Donald Trump, Chrissy Lindner, Dr. Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident oder Angela Merkel in ihrer Weihnachtsansprache 2006.
Oh, das wäre geil. Ich sag Merkel 2006. Das finde ich gut.
Das würde ich jetzt spontan auch tippen, einfach weil es so das Unwahrscheinlichste ist.
Es war Christian Lindner zum 100 Milliarden Paket für die deutsche Bundeswehr, Sondervermögen.
Hurensohn.
Auf die Frage, wer das alles bezahlen wird.
Nee, krass, okay, und wir sollen jetzt Überstunden machen, oder was? Wir?
Ja.
Der einfache Mann von unten, oder was? Der soll jetzt Überstunden machen, ohne mich, Digga.
Nee.
Aber mit Spaß und mit Freude. Die Leute müssen wieder Lust haben, Überstunden zu machen. Darauf kommt es mich an.
So wie Christian Lindner selbst auch. Bei ihm ist die Nachttischlampe noch an um 2 Uhr nachts, Digga. Da werden die Bilanzen gewälzt.
Er schläft nie.
Hast du das auch, sorry, falls ich jetzt ein Zitat vorwegnehme, aber hast du das auch gesehen von dem ukrainischen Botschafter, der irgendwie mit ihm geredet hat und danach meinte, so nach dem Gespräch sind mir so Tränen aus den Augen gelaufen, weil ich das Gefühl hatte, er hat überhaupt nicht die Sachlage verstanden, sondern ihm ging es nur um irgendeine Bilanz und ihm ging es irgendwie nur um Zahlen. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Es ist verständlich, dass wir bei den groß angelegten Tarnungs- und Bluffmanövern des russischen Regimes das Kriegspotenzial nicht richtig eingeschätzt haben. Erst jetzt offenbart es sich in seiner ganzen wilden Größe. Dementsprechend ist auch der Kampf, den unsere Soldaten im Osten zu bestehen haben, über alle menschlichen Vorstellungen hinaus hart, schwer und gefährlich. Er erfordert die Aufbietung unserer ganzen nationalen Kraft. Hier ist eine Bedrohung des europäischen Kontinents gegeben, die alle bisherigen Gefahren des Abendlandes weit in den Schatten stellt. Würden wir in diesem Kampf versagen, so verspielten wir damit überhaupt unsere geschichtliche Mission. Joe Biden, Annalena Baerbock, Josef Goebbels, Olaf Scholz oder Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen.
Boah, wer sagt Abendland?
Das ist mir so schwierig.
Ja, mehr same, mich Alter. Mich Thema macht mich kaputt.
Ich habe auch alle Namen außer Goebbels vergessen.
Baerbock.
Baerbock, stimmt.
Baerbock und Goebbels.
Goebbels und Baerbock sind in Erinnerung geblieben.
Ja, sag doch Goebbels.
Okay.
Ihr habt recht, es war Josef Goebbels.
Ja.
Wirklich?
Es war tatsächlich Josef Goebbels in seiner Sportpalast-Ansprache.
Damn, Shorty.
Mich fickt Depri immer noch manchmal hart. Franz Kafka, Loredana, Bones oder Samra?
Das Zitat nochmal sagen, bitte.
Mich fickt Depri immer noch manchmal hart.
Und Franz Kafka war dabei.
Ja.
Oder Samra.
Ja.
Franz Samra.
Oder Loredana oder Bones.
Kafka, der Hammer, der Killer, der Chief.
Ich würde sagen, Loredana.
Franz Kafka, richtig. Bitte?
Loredana, sag ich.
Es ist Franz Kafka.
Du sagst Loredana?
Ich sag Samra.
Es war Loredana.
Ja!
Rüstungsunternehmen können mit ihren Produkten dabei helfen, Freiheit und Leben zu verteidigen, wie der Krieg in der Ukraine auf drastische Weise vor Augen führt. Kann der Kauf von Rüstungsaktien also nicht doch ethisch korrekt sein? Reinhard Bütikofer, Die Grünen. Taz Money, der Geldratgeber der Taz. Fatz aus dem Ressort Geld und mehr. Gunnar Schupelius, der Drecksack von der BZ.
Kannst du das Zitat nochmal vorlesen?
Rüstungsunternehmen können mit ihren Produkten dabei helfen, Freiheit und Leben zu verteidigen, wie der Krieg in der Ukraine auf drastische Weise vor Augen führt. Kann der Kauf von Rüstungsaktien also nicht doch ethisch korrekt sein?
Nein.
Also das wäre die richtige Antwort.
Ist das
Antwort?
Eine rhetorische Frage oder hat er das ernsthaft gefragt? Okay,
krass. Molly, du hast das Spiel nicht verstanden. Du sollst nicht antworten.
Okay, dann sage ich, das war in der Taz.
Es war eine Überschrift über einem FAZ-Artikel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, aus dem Ressort Geld und mehr.
Damn. Und sind die zu irgendeinem Schluss gekommen in dem Artikel? Also ja, eigentlich, wenn sie was Gutes tun wollen, dann investieren sie in Rheinmetall, oder?
Rheinmetall-Aktie am Tag nach der Bundestagsabstimmung 50% mehr wert.
Dicker.
Boah.
Sofort, direkt. Das war, also das, diese Kurve, ich habe die getwittert, die müsst ihr euch mal angucken. Die ist wirklich... Die ist wirklich aufschlussreich. So, ich habe noch eins, ja. In der Tat haben die Versuche, uns für ihre Interessen zu missbrauchen, unsere traditionellen Werte zu zerstören und uns ihre Pseudowerte aufzuzwingen, die uns, unser Volk, von innen heraus zersetzen würden, nicht aufgehört. Jene Haltungen, die sie bereits aggressiv in ihren Ländern durchsetzen und die direkt zur Degradierung und Entartung führen, da sie gegen die menschliche Natur selbst gerichtet sind.
Alter.
Jordan Peterson, Antifeminist. Belasch, Männerrechtler. Flair, Cancel Culture Nightmare. Wladimir Putin, hetero und proud. Und deshalb Krieg oder A. Hitler gegen die westlich-jüdische Dekadenz.
Alter.
Ich schließe Flair aus.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Frauen irgendwo hinkommen und uns ihre Werte aufdrängen aus ihrem Land hier. Das ist irgendwie
krass. Aber die Schwulen!
Aus ihren Ländern, aus welchem schwulen Land kommen die denn aber her?
Aus dem westlichen New York, aus New York City.
Ah, okay.
Ich würde dann doch Hitler sagen.
Ich sag Putin.
Hätte ich auch gesagt.
Da habt ihr vollkommen recht.
Putin, ja?
Das war Putin.
Aber schon länger.
In seiner Kriegsansprache.
Ach komm, Alter.
krass. Gibt es so einen großen Priester, der gerade so Fernsehansprachen gegeben hat und auch irgendwie so meint, ja, ey, das ist so in der Ukraine so, da rennen mittlerweile fast nur noch Schwule auf der Straße rum und so. Und das ist, weil die so westlich orientiert sind und jetzt muss da mal wirklich sauber gemacht werden und so. Also das ist Propaganda richtig, richtig am Start in den öffentlichen Medien.
Ja, geht ab. Na gut, ey, einen Musikwunsch habe ich noch.
Ich auch. Kannst du erstmal noch den Dude pluggen, mit dem ihr so ein Interview gemacht habt? Wie hieß der Dirk, dieser Waffenexperte?
Achso, der Waffenexperte Lars Winkelsdorf.
Genau.
Lars Winkelsdorf kann ich nur empfehlen, folgt seinem Twitter-Grind, ist ein Waffenexperte. Ich habe auch ein sehr interessantes Interview für Common mit ihm gemacht. Der analysiert einfach nur die Satellitenbilder und guckt sich an, was da für Kriegsgerät rumsteht. Und das ist manchmal relativ aufschlussreich, was der dann zu erzählen hat.
Ja, auch für vor allem für so Leute, die irgendwie Angst vor einem Nuklearangriff haben und so, der meinte, das ist nicht so einfach durchzuführen, dass eine Person jetzt entscheidet, da wird jetzt irgendwie eine Atomwaffe hingeschickt, sodass das obliegt nicht mehr einer einzigen Person.
Ja, der redet auch gerne mal über die verrosteten Sprengköpfe und ob so Atombunker überhaupt gut zu warten sind und wie feucht es dort ist und ob die dann überhaupt noch funktionieren und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall recht unterhaltsam und spannend, was der da zu erzählen hat.
Unterhaltsam, weiß ich, vielleicht komisches Wort im Kontext, aber ja, auf jeden Fall aufschlussreich.
Ja, also was relativ interessant war bei diesem Interview mit diesem Lars Winkelsdorf, dass der halt gesagt hat, ey, von dem, was da an militärischem Equipment aufgefahren war, war das nicht abzusehen, dass da wirklich eine Invasion stattfindet. Weil Wehrpflichtige da mit rangezogen wurden, altes Gerät zwischen neuem Gerät rumstand und so. Und also sagen ja jetzt auch viele, dass diese Invasion, also dieser Angriffskrieg einfach auch relativ schlecht geführt ist. Ja, dass die logistische Probleme haben, dass die Verpflegungsprobleme haben, dass die Probleme haben irgendwie mit dem Treibstoff. Und dass da, ja, keine Ahnung, also irgendwie eine Kurzschusshandlung wohl irgendwie passiert sein muss. Oh, ja, aber ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich immer im Nebel stochern und nie die ganze Wahrheit erfahren, was da konkret passiert ist.
Einen Song möchte ich noch spielen, den Menas Moos gestern spielen wollten und den wir dann auch im Anschluss hier gehört haben, und zwar Pre mit Pause Play. Das ist ein unfassbarer Banger, der einen nach 2 Sekunden direkt in so einen Flow reinzieht und man ist komplett drin bis zum Ende. Und dann geht's wieder von vorn los und man merkt gar nicht, dass er wieder von vorn los geht. Und dann ist man wieder komplett drin. Das ist, das macht richtig Spaß.
Also mich hat der Song halt einfach krass gecatcht. So, ich habe den, glaube ich, in einer Playlist irgendwo gehört, so durch Zufall. Und ich finde besonders geil an dem Song, dass er rappt so eigentlich dynamisch voll zurückhaltend. Und er wird aber geht in der Strophe ein bisschen hoch und im Chorus wird er praktisch dynamisch wieder zurückhaltender, also eigentlich an der Stelle, die so stellvertretend für das Lied steht, wo man denkt, okay, da muss alles aufgehen und groß werden oder was weiß ich, geht er eigentlich zurück, aber trotzdem ist absolut deutlich, ey, das ist der Chorus und es bounced trotzdem super krass, obwohl sehr wenig passiert irgendwie, das finde ich nur mega Drums geil. Nur
Drums und seine Stimme, aber der findet die Pockets, Alter, und ja, der zieht dich rein, das ist viel zu krass.
Und auch so dieser, es ist alles ganz subtil so und das ist mega nice, finde ich unglaublich, den Song kann ich 1000 Mal hintereinander hören.
Könnt ihr nochmal sagen, wie der heißt?
Preem, so wie Supreme ohne S und U.
Das ist der Künstler. Und der Song heißt Pause Play.
Kannst du Mauli fragen?
Naja, also ich habe die Frage ja gestern eigentlich schon an euch so quasi weitergegeben. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie erörtert habt, aber woran merkt ihr, dass ihr erwachsen geworden seid?
Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und ich habe, glaube ich, eine ganz gute, also ich habe, glaube ich, ein Indiz, was dafür spricht, dass man erwachsen geworden ist. Und das ist, glaube ich, wenn man anfängt, so Modi, die man aus der Kindheit hat und als Erwachsener, die in einem als Erwachsener noch auftauchen, wenn man die erkennt. Ne? Also beispielsweise, es gibt ja so, also wenn die einem bewusst werden, das ist, glaube ich, ein Indiz fürs Erwachsensein. Ne? Also jetzt Beispiel, du hattest als Kind keinen Bock auf Schule, du hattest überhaupt keinen Bock drauf auf bestimmte Dinge und dann musstest du das aber machen und dann gab es Konflikte zu Hause, ne? Und dann entwickelst du dich und irgendwie kann ja dann passieren, dass du zum Beispiel auf unliebsame Aufgaben überhaupt gar keinen Bock hast und dass das wirklich ganz schlimm für dich ist. So ein, ich glaube, ein bisschen so einen Modus habe ich. Ja, ich meine, keiner mag Steuererklärung, aber für mich ist es wirklich, ich meine, Real Talk, der unfassbare Horror. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich das hasse. So, ne? Und dann macht man sich halt schon Gedanken, ja, ey, guck mal, das ist schon eine übertriebene Reaktion auf eine Aufgabe, die jetzt, ja, vielleicht nervig ist, aber auch nach 3 Tagen erledigt ist, ne? Und ich glaube, wenn man lernt, solche Dinge zu erkennen, sozusagen, ey, vielleicht, guck mal, vielleicht kommt es von früher und du reagierst deswegen so übertrieben da drauf, ne? Weil als Kind, da bist du ja viel machtloser, da musst du das machen, weil das jemand sagt und so, ne? Das ist diese Freiheit nicht. Ja. Und ich glaube, Leute, die sowas in sich entdecken und so das zuordnen können, sagen können, so, Alter, das könnte von früher kommen, so, das ist jetzt eigentlich, genau, dass das ein Punkt ist, der dafür spricht, dass du erwachsen bist. Wenn du sozusagen den Kindmodus in dir erkennst.
Ja, ist ja lustig, weil ich kam auf diese Frage, weil wir uns gestern darüber unterhalten haben mit meiner Tochter und die meinte sowas Ähnliches. Die sagte, oder man merkt daran, dass man erwachsen wird, dass man sich selber, dass man so diese Elternstimme im eigenen Kopf dann ist. Also eigentlich fast genau das Gleiche, was du beschreibst, so quasi, dass man das eigene Kind dann selbst ermahnt.
Oder umarmt.
Oder umarmt. Sehr schön.
Mir geht es nicht so, muss ich sagen. Immer genau, wenn diese Momente auftreten, versuche ich das eigentlich zu befeuern. Das sind auch Momente, die mir so im Leben am meisten Spaß machen, extra noch so zu sein. Und viel in meiner Musik basiert auch darauf. Ermahne mich auf jeden Fall nicht selbst, wenn sowas vorkommt.
Ja, ermahnen finde ich jetzt auch nicht so das Ding, aber...
Ich glaube, man ist erwachsen, wenn man Hater-Kommentare liest und nicht direkt probiert, die GPS-Koordinaten rauszufinden.
Fuck, ich bin überhaupt nicht erwachsen.
Wenn man so in sich... so sehr in sich ruht, dass man sich nicht denkt, ich tanke jetzt den Skoda voll und ich hole mir jetzt diese Hater.
Warte mal, wer hat denn den Skoda voll getankt?
Tuni.
Stimmt.
Als Moneyboy noch viel auf Twitter unterwegs war. Schade, dass er nicht mehr viel auf Twitter unterwegs ist. Wo bist du, Moneyboy?
Wir lieben dich. Wir vermissen dich.
Einen kleinen Musikwunsch habe ich noch.
Bitte.
Und zwar, Teacher hat einen neuen Song rausgebracht, Sonnenblumenkerne. Den würde ich noch gerne auf die Playlist setzen.
Das machen wir lieben gern. Und dann speichern wir jetzt alles dreifach ab.
Und sehen uns morgen.
Und werden alles markieren und dann vielleicht wieder löschen. Und dann sehen wir uns morgen und hören wir uns morgen wieder. Wenn es zum 4. Mal heißt, vielleicht wird das jetzt was.
Yes!
Nee, Menas Moos, danke. Schön, dass ihr immer noch hier seid und immer mal wieder herkommt. Und Steiger, werd gesund. Empfang mich bald wieder bei dir zu Hause. Das wäre doch schöner, wenn wir so richtig sehen, in echt.
Wir lieben auch dich.
Ja, Mann, vielen Dank euch. War sehr schön.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.